Ja, vielleicht dachtet ihr ja, ein vierter Teil zum Mercedes W126, das ist sicher nur ein Witz. So lange können sich Marc und Hans doch gar nicht über eine einzige Mercedes-Baureihe unterhalten. Aber ich sag's euch gleich, wir können und vor allem wir wollen. Und deshalb geht es heute einfach nochmal weiter in dieser Mutter aller Motorikonen-Folgen über die Mercedes S-Klasse der Baureihe W126. Und zu Gast ist natürlich auch dieses Mal der unvergleichliche Marc Christiansen, mit dem ich mich heute unter anderem noch unterhalte über die Facelifts, die bei Mercedes ja Modellpflegen heißen und bei allen Mercedes-Verrückten dann auch noch in dem schönen Spitznamen Mopf abgekürzt werden. Wir sprechen über das sehr wichtige Thema Edelholz, über die vielen verschiedenen schönen Schalter im Armaturenbrett, die es im W126 gab, und natürlich auch nochmal weiter über die Sonderausstattung, wie den Reiserechner und auch die Hydro-Pneumatik. Wir reden über eine besonders heikle Schwachstelle beim W126 und natürlich auch darüber, worauf man sonst noch so achten sollte, wenn man sich heutzutage einen W126 zulegen möchte. Das alles und noch viel mehr heute hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich sage natürlich auch dieses Mal Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen zu diesem vierten Teil der Folge über den Mercedes W126. Gleich geht's hier weiter mit Marc und mir, und falls eure Finger nicht wissen, was sie tun sollen, während eure Ohren Motorikonen hören, hätte ich hier noch einen kurzen Tipp. Abonniert Motorikonen in eurem Podcast-Player und folgt Motorikonen bei Instagram oder Facebook. Ist nur ein kurzer Klick, aber für mich echt super und für euch übrigens auch. Also, Zeit fürs Intro und danach geht's weiter mit Marc Christiansen und dem W126.
Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Das ist sowieso ganz spannend, das hast du auch schon mal erwähnt. Der Wagen, natürlich gibt es die sogenannte erste Serie, dann die Modellpflege oder auch Mopf oder Facelift ab 985. Aber auch in der ersten Serie und speziell in der zweiten Hälfte seiner Produktionszeit, es wurde so viel geändert, dass es eigentlich so alle anderthalb, zwei Jahre durchaus einschneidende Unterschiede gab, dass du eigentlich nicht sagen kannst, die sind immer alle gleich in der ersten Bauzeit oder in der zweiten Bauzeit.
Ganz signifikant zum Beispiel war auch nochmal diese Farbangleichung, ja, die dann relativ spät passiert
ist. Ich glaube, 988 war das, glaube ich. Dann gab es statt 4 Kontrastfarben, ich glaube, 11.
Die dann immer besser korrespondiert haben mit der Hauptfarbe, ja. Wurden dann die ich sage jetzt wieder den Namen, Sakko-Bretter.
Er wird dich anrufen, sich beschweren.
ich bitte ihn darum. Die wurden dann so ein bisschen angeglichen, dass genau, das ein bisschen verträglicher war miteinander. Aber vorher konnte es tatsächlich so sein, dass du ein früher Mopf, da hattest du einen schwarzen Grundkörper und dann so eine hellgraue Plastikleiste unten dran. Ja. Das sah natürlich schon ein bisschen seltsam aus.
Ne? Und das ist generell witzig, weil die erste Serie hatte 3 Kontrastfarben, die eigentlich alle grau waren. Da gab es Grau, Grau, Grau. Ich glaube, es gab Astral, also müsste ich es nachgucken, aber es gab wirklich Muschelgrau, Anthrazitgrau und, glaube ich, Stratusgrau. Dann in der zweiten Serie ab der Modellpflege gab es halt 4, die schon ein bisschen empfänglicher sind. Und wie du gerade gesagt hast, Dunkelblau, Schwarz-Uni, Blau-Schwarz hatte halt relativ helles Grau. Und dann später ab, man nennt es auch heimlich dritte Serie. Mit dieser weiteren Angleichung.
Wir müssen noch über eine Sache sprechen, die auch ganz, ganz wichtig war. Das Holz. Ja. Die S-Klasse hatte immer serienmäßig Zebrano-Holz. Es sei denn, man bestellte sich das Topmodell.
Genau.
Dann hatte man Wurzelholz.
Genau. Ich glaube, dass das Coupé, oder was heißt ich glaube, ich weiß, dass das Coupé hat Wurzelholz eingeführt, serienmäßig. Es gab nie ein Coupé ab Werk mit Zebrano. da wäre jetzt ganz spannend, ob das ein Kunde vielleicht gewünscht hat. Vielleicht wurde doch mal ein Coupé mit Cebrano extra gefertigt. Mhm. Ich weiß es nicht. Dann ab dem Coupé gab es auch für die normalen Esther-Typen gegen Aufpreis ein Wurzelholz-Interieur. Und beide Hölzer, hatten wir ja schon kurz eingeworfen, wurden in Sindelfingen in einem eigenen Bau, sage ich mal, dem Holzzuschnitt, wurden die produziert. Und ich schaue jetzt gerade, hier steht's: Sonderausstellungscode 713, Holzausführung Wurzelnuss, gab es für jede S-Klasse. Und ab dem 560 SEL oder in den Coupés war die Wurzelnuss-Serie, sonst immer Cebrano, 438,90 €. Dann hatte man Wurzelnuss und hatte quasi auch in seinem 280er oder 300 SE ein bisschen Haute Volée, Luxus-Feeling. Wobei ich persönlich sagen muss, Cebrano ist ja auch ein Edelholz.
Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Ne? Also Cebrano ist nicht verkehrt.
Genau.
Aber es gab ja dann noch was viel, viel Irreres, fand ich. Nämlich, dass es in der S-Klasse nie Blindstopfen gab.
Genau.
Sondern dass die Mittelkonsolen immer so gefertigt wurden, dass die Löcheranzahl genau mit der Schalteranzahl korrespondiert hat.
Genau.
Es ein gab, irrsinniger Aufwand.
Es gab unten in dem Brettle, schwäbisch, um den Wählhebel, um den Gangschalter, gab es ein Holzbrett, was theoretisch in der ersten Serie keinen einzigen Schalter hatte. Weil wenn du einen 280 SE bestellt hast, ohne Fensterheber, ohne Hecklautsprecher, ohne Außenspiegel, war da kein einziger Schalter drin. Da war das ein Frühstücksbrett. Die oben, wo die Heizungsarmaturen drin sind und der Warnblinkschalter, da war serienmäßig Fond-Deckenbeleuchtung, heizbare Heckscheibe, Warnblinkschalter und die Heizungseinstellung. Das war's. In der zweiten Serie.
Später noch ASR.
Genau, in der zweiten Serie kam jetzt erstmal serienmäßig die Umluftschaltung, die vorher nur bei der Klimaanlage drin war. Die war plötzlich serienmäßig. Dann gab es einen ASR-Schneekettenschalter. Den fand ich als Kind so beeindruckend, weil ich nicht wusste, was macht denn der Schneekettenschalter hier drin? Legt der Wagen dann Schneeketten auf oder was? Und der Witz ist der macht ja eigentlich nur etwas, auch wieder ein bisschen Daimler-Deutsch. Der macht bei Antriebsstufregelung die Schlupfgrenze höher, weil mit Schneeketten, die müssen durchdrehen, sonst bringen die gar nichts. Denn erst wenn die durchdrehen, fräsen die sich quasi in den Schnee. Nur ASR soll ja sofort bei Durchdrehen bremsen und Gas wegnehmen, dass er nicht durchdreht. Und deswegen musstest du den Schneekettenschalter drücken und dann konntest du in St. Moritz zu deinem Chalet hochfahren mit den original Mercedes-Benz Schneeketten auf deinem 560 SEL. Sonst wärst du nicht da hochgekommen. Aber es gab noch mehr Schalter. Es gab dann halt den Klimaanlagenschalter. Es gab relativ selten einen Freisprechschalter für das teure C-Netz-Telefon. Es gab den Schalter Fanfare. Es gab ja den Wagen serienmäßig mit Hupe. Immerhin Doppeltonhupe. Oder es gab eine Fanfare, ein Horn.
Das Autobahnhorn.
Genau. Mhm. Das habe ich in meinem 300 SE auch nachgerüstet. Mhm. Der hat also quasi dann zwei Standardhupen. Mhm. Die so für die Stadt eher sind oder standardmäßig. Oder die Überlandfanfare nannte man die ursprünglich auch. Und die hat einen ganz anderen Klang.
Ist, glaube ich, viermal so laut ungefähr.
Dann hat der Wagen quasi vier Hupen, aber du musst immer umschalten mit der kleinen Taste und hast dann entweder oder. Das ist ganz witzig. Den Schalter gab es, aber ich suche gerade noch einen Schalter. Ja, komme ich gleich noch drauf.
Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 € im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide dich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles, gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST2 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 2 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST2, die 2 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
So, dann gab es noch darunter noch ein Feld, nämlich unter dem Aschenbecher gab es ein Feld, wo die Schalter für die Sitzheizung eingebaut waren, die dann auch so Kontrollleuchten hatten. Es gab zwei Stufen, zwei kleine Lämpchen, die dann brennen konnten.
Ja. Das war ja auch ganz witzig. Also deswegen, ich habe diese blauen kleinen Preislistenbücher zitiert. Als kleiner Junge fand ich die schon toll. Wir haben auch gerade hier welche liegen. Also wenn Leute sich wundern, ich habe das alles nicht im Kopf. Ich weiß nur, wo es steht. Und die kleinen blauen Büchlein liegen hier. Man konnte damals wirklich sagen, ich möchte den Beifahrersitz elektrisch verstellbar und auch beheizbar. Und der Fahrersitz war nicht elektrisch verstellbar und nicht beheizbar. Das hat Mercedes so verbaut. Meiner Kenntnis ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob dann der Kabelbaum von der Sitzheizung auch nur einen Schalter, also man hätte wahrscheinlich einfach einen zweiten Schalter einstecken können, nur die Heizmatten hätten halt gefehlt. Für die Sitzverstellung tatsächlich gab es Solo-Kabelbäume, der dann wirklich nur einmal in die Beifahrertür und den Sitz geht oder einmal in den Fahrersitz und Fahrertür. Das war so. Also es war ein ziemlich krasser Aufwand, logistisch, produktionstechnisch sind wir wieder. Und natürlich, du konntest dir wirklich dein Wunschauto bauen. Denn der 126er wurde speziell für Europa/Deutschland nie auf Halde gebaut. Dieses Auto wurde gebaut, weil ein Mensch oder eine Firma oder eine Niederlassung einen Wagen konfiguriert hat und baut den bitte mal. Aber es wurde nicht ein 560er gebaut, weil halt der Produktionsslot gerade da war. Wir müssen mal einen bauen, wie das halt heute eigentlich üblich ist. Mhm. Auch bei Mercedes, auch bei BMW, die Autos werden halt gebaut und dann kauft die irgendeiner, weil die heute halt sehr, sehr viel Ausstattung haben. Weswegen halt wirklich so eine S-Klasse, gerade ein 300er, also ein 300er mit Fanfare, vier Fensterhebern, Schiebedach, Klimaanlage, Leder, Airbag.
Heckrollo.
Das ist schon Wahnsinn, das ist schon ganz, ganz selten. Ein 500 SEL natürlich, wäre mit der Ausstattung jetzt wieder eher gut dabei, eher normal. Sobald du dann schon in so Sachen gehst wie ASR, Coupé-Sitzanlage, Klimaautomatik, dann bist du schon wieder ganz woanders. Das ist ganz, ganz selten. Und heute ist es in jedem Golf serienmäßig.
ABS, damals Klima, eben nicht.
Ne? Metallic, alleine Metallic-Lack, können wir gerade mal hier in die Preisliste schauen. Metallic-Lackierung hieß ja damals auch Lackierung gemäß Musterkarte, weil es gab ja eine riesengroße Musterkarte, weil es gab quasi, ich glaube, 8 oder 10 Grundfarben und dann gab es nochmal mindestens die gleiche Zahl als Metallic-Lackierungen und es gab häufig noch so 5, 6, 7 Sonderlackierungen. Mhm. Die waren natürlich alle einzeln bitte zu bezahlen. Also der einzige Wagen, der das serienmäßig hatte, war der 560er. Aber tatsächlich für alle 260 SE bis 500 SEL, sobald wir Metallic haben wollten, hast du 1991 1824 Mark bezahlt.
Wahnsinn. Das ist viel Geld. Ja.
Sehr, sehr viel Geld. Und heute ist das, gut, es kostet heute auch noch viel Geld, so 800 bis 1000 Mark, Euro. Ist aber heute natürlich ein anderer Stellenwert, so 800 Euro im Vergleich zu 2000 D-Mark damals. Mhm. Das ist schon ein ganz anderer Wert. Mhm. Und das ist halt auch eine Sonderausstattung, weil das ist so ein bisschen ein Fetisch vielleicht, gerade für Gebrauchtwagenkäufer oder auch für mich natürlich auch. Mein Auto, ich habe da sehr viel als junger Mensch nachgerüstet, weil einfach es gab damals die Zeit, da wurden diese Autos häufig dann zerlegt, geschlachtet, sagt man dazu. Und dann konntest du halt Ausstattungen kaufen. Und da wir ja gerade über Sonderausstattungen reden, macht das natürlich auch Spaß, was nachzurüsten, was der halt nicht hatte. Und wichtig sind halt so Dinge, die man nicht nachrüsten kann. Wie zum Beispiel Zentralverriegelung, ABS, Getriebeautomatik, Schiebedach. Das sollte halt schon drin sein. Das ist unfassbar aufwendig. Wobei man niemals nie sagen sollte.
Wobei, wenn du sagst, du hast den Airbag nachgerüstet, das ist natürlich auch unfassbar aufwendig. Ne?
Wobei, das ist eigentlich gar nicht so aufwendig, wie man denkt. Weil eine zweite Serie hat immer serienmäßig vorne Gurtstraffer. Das heißt, du hast schon die richtigen Gurte. Du musst also dann nur die Gurtschlösser tauschen, weil die einen Kontakt haben. Du brauchst einen neuen Kabelbaum. Dann brauchst du einen Schleifring, weil der Airbag hatte im 126er Kohlestifte, 4 Stück, also doppelte Sicherheit, einen Schleifring, damit auch wenn das Lenkrad nach links eingeschlagen ist und im Baum fährst, natürlich ein Airbag-Kontakt da sein kann. Du hast das andere Steuergerät, das Airbag-Gerät und natürlich die Warnlampe. Mehr hast du eigentlich gar nicht. Weil der Witz ist, dass die ganze Sensorik in einem, so groß wie ein Butterpaket, in einem Steuergerät auf dem Getriebetunnel quasi unter dem Aschenbecher, da sitzt das Steuergerät. Aber du hast keine Steuergeräte oder Sensoren im Motorraum. da war der Reiserechner dann durchaus wieder aufwendiger, den ich ja auch nachgerüstet habe. Also der 126er hat wirklich diesen Kult, Fetisch oder auch die Individualisierung nach Kundengeschmack auf den Gipfel getrieben. Das gab es vorher nie, dass du so viele Sachen wählen konntest. Wir haben ja ganz viel schon aufgezählt. Also klar, es gab dann später Airbag-Fahrer, Airbag-Beifahrer. Es gab erstmals eine Alarmanlage für das Auto. Dann gab es, gut, es war dann später Serie, aber es gab dann diese Bidruck-Zentralverriegelung, die auch ab irgendwann 1984 eine Mehrstellenbedienung hatte, erstmals. Das heißt, du konntest an der Beifahrertür, im Kofferraum und in der Fahrertür jeweils das Auto zentral ver- und entriegeln. Das ging vorher nicht. Es ging vorher nur an der Fahrertür. Das war was ganz Besonderes. Dann Tempomat natürlich. War im 126er auch schon fast was Normales. Dann gab es
AS. Serie im 65 Coupé auf jeden Fall.
Ja. Dann gab es ASD, das automatische Sperrdifferenzial.
Richtig.
Dann gab es ASR, die Anti-Schlupfregelung. Mhm. Dann gab es die Fanfaren, hatten wir. Es gab eine Lederausstattung. Es gab später Amaretta. Dann wurde Leder irgendwann von diesem eher schwereren, ich nenne es immer, ohne es böse zu meinen, so ein Schweinsleder. Und dann gab es ab Ende 1988 das Softleder. Auch vielleicht wieder mit Blick nach Bayern, nach München, hat man so ein glatteres, weicheres Napperleder gehabt. Eine ganz andere Optik, auch eine Perforation. Ich habe selber so ein Auto, da drin schwitzt du eigentlich nicht, weil durch diese Löcher immer am Rücken oder unter deinem Gesäß ein bisschen Zirkulation stattfindet, auch wenn da kein Ventilator drin ist. Und du hast diese wunderschönen, schräg gerafften Türverkleidungseinsätze.
Sehr, sehr Leder. Schön. Orthopädische Sitze.
Dann gab es orthopädische Sitze, auch schon in der ersten Serie, allerdings ein bisschen archaisch. In der zweiten Serie mit so einem kleinen Schaltklavier und mehreren Buchstaben und total, also unglaublich.
Alles mit Luftbetrieb, das hat dann auch so komisch gezischt, wenn man da drin rumgefummelt hat.
Und das wiederum, wir hatten eben die Zentralverriegelung, das wiederum ging auch über die Pumpe im Kofferraum. Also die Pumpe war dann eine Zentralverriegelungspumpe, aber hatte noch einen zweiten Abgang für diese orthopädischen Sitzlehnen. Unfassbar. Reiserechner, da bin ich ein Riesenfan von. Fand ich als Kind schon beeindruckend, weil das hatte kein Auto. Und als Kind der 80er, du hast immer die Nase platt gedrückt am Kombi-Instrument, also in der Fahrertür, weil es gab ja im 123er, ich weiß gar nicht wie viele, ultra viele Tacho-Ziffernblätter. Es gab ein Tacho bis 160, bis 180, bis 200, 220. Dann kam der kleine 190er Sport-Mercedes und der 126er, da stand 240. Beim Sport-Mercedes 260, glaube ich. Dann 560 war der einzige 126er, der ein Tacho bis 260 hatte. Und irgendwie fühlte sich das schon so ein bisschen illegal an. So, wow. Also 220, 240 schaffen wir ehrlich. Meistens war bei 200 irgendwo Schluss und der hatte 260 da stehen. Und ich glaube, Porsche hatte damals auch nur 280 da stehen. Also es war schon Wahnsinn.
Der einzige 126er, der 250 geschafft hat, war ja die ECE-Version.
Genau.
Alle anderen haben das gar nicht
geschafft. Und witzigerweise war auch dann, das war noch nicht dieses Herren-Agreement, weil es gab ein Agreement zwischen Audi, BMW und Mercedes, so Anfang der 90er. Wir regeln ab bei 250. Wir machen kein Wettrüsten. Da können wir jetzt dann auf den Nachfolger abgreifen. Der 600 SEL schafft nämlich angeblich ohne Geschwindigkeitsabregelung ca. 280 km/h V-Max. Und da wollte man kein Wettrüsten machen. Mhm. PS-Zahl, Zylinderzahl ja und Größe und Technik, aber da wollte man sagen, das ist genug.
Ja, auch der, um man keine Angriffsfläche zu bieten wahrscheinlich. Ne?
Und der 560 SEL hat tatsächlich in Europa eine V-Max-Begrenzung. Da ist hinten am Kombi-Instrument ein Stecker, der dann ins Zündsteuergerät im Motorraum geht und der sagt, bei Tachometer 250 nehmen wir die Zündung weg. Man kann den, glaube ich, abstecken, dann hat der irgendwo einen Fehlercode, aber der hat da keinen Fehlerspeicher, also weiß der Wagen das eigentlich nicht. Sprich, das Signal fehlt und dann fährt er halt so weit, wie es geht. Irgendwie 260 oder sowas. Genau.
So, aber wir waren beim Reiserechner. Der Reiserechner kommt an die Stelle, wo normalerweise rechts vom zentralen Tacho der Drehzahlmesser sitzt, da kommt dann der Reiserechner rein, Bedienteil hinterm Wählhebel, also sehr griffgünstig sozusagen in der Mittelkonsole.
So ein kleines Klavier ist das ja eigentlich, finden viele nicht wirklich schön. Viele haben auch immer gesagt, so der schöne Drehzahlmesser und diese kleine analoge Uhr, die finde ich ganz toll.
Drehzahlmesser verschwindet ja nicht, der kommt dann ganz links in das Kombi-Instrument
wo
rein.
Wo eigentlich die Tankuhr ist, nämlich oben ins Blickfeld, da ist dann der Drehzahlmesser, sieht schon ein bisschen speziell aus. Tankuhr ist dann unten, die Economy-Anzeige verschwindet, Es gibt dann unten im Tachometer eine Digitaluhr und du hast halt rechts vier Quadranten. Weg, Zeit und noch irgendwas. Also vier verschiedene Quadranten. Und das Ganze kommt natürlich aus dieser Modernheit. Weil es gab ja auch auf Monat 26er, müssen wir auch noch gleich kurz erwähnen, das Auto 2000. Es gab vom Bundesministerium für Forschung und Technik, das gab es tatsächlich früher, und das hat keine Grenzen vorgegeben. Da gab es nicht wie heute Leitplanken, du musst elektrisch bauen, du musst dies, du musst das. Nein, wir forschen mal Auto 2000, ihr bekommt jetzt alle eine Summe X. Audi hat so ein Auto gebaut, VW hat so ein Auto gebaut, Mercedes hat so ein Auto gebaut, bei anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Und das war das Auto 2000 und das hatte ein LCD-Kombi-Instrument mit einem archaischen frühen Navigationssystem, Wartungsrechner und das Ganze kommt natürlich von BMW mit der Check Control. Da war BMW natürlich sehr, sehr weit vorne, das hatte Mercedes nicht. Und der Reiserechner wurde erstmals erwähnt in diesen IAA-Sonderprospekten, die hießen aktuell. 1979 stand dann so drin, man entwickelt Radarsensoren, Abstandswarngeräte, polarisiertes Licht, dass man mit Vollfernlicht jederzeit fahren kann. Heute kennt man das als Multibeam, ist also sehr, sehr alt, diese Technik und die Überlegungen. Und aber auch Reiserechnern, die eben dem Fahrer ermöglichen, zu wissen, wann man an welchem Ort ist, also welche Strecke man fährt, was verbraucht man, wie lange reicht mein Tank noch. Im Endeffekt ist es eine Spielerei. Weil so wichtig sind Informationen natürlich auch nicht. Kostet da auch unglaubliche 1300 Mark ungefähr. Ist knapp 6 Jahre entwickelt worden. Und du hast ein Foto gemacht davon, wir haben es gerade darüber lustig gemacht, so ein bisschen. Hat wahnsinnige 4 Kilobyte Speicher und irgendwie 2 Kilobyte zweimal Mikroprozessoren, Rechner. Also ist eine Wahnsinnstechnik drin. Das Steuergerät ist auch relativ groß, also so groß wie ungefähr 2 Butterpakete ist das. Und wurde eingeführt ab Anfang 1984, erst für die V8-Modelle, dann für die Sechszylinder.
Und also noch vor der Modellpflege, ja, ne?
Also es gibt ganz späte Erstserienfahrzeuge, die das Ding drin haben und dann halt eben in der Modellpflege, ist aber relativ selten. Also ist schon sehr, sehr selten. Wurde in dieser Optik dann auch verbaut im 107er übrigens. Also es gab einen 107er ab Modellpflege mit diesem Reiserechner. Und es gab auch die 6-Zylinder und 8-Zylinder im 124er später. Also es gibt zum Beispiel 500e mit einem Reiserechner. Und dann später ist er dann verschwunden in so ein kleineres Anzeigefeld im 129er, 140er. Aber weitem nicht mehr so spektakulär. Genau, den Reiserechner. Wir sprachen über Memory-Sitze, wir sprachen über Coupé-Sitze, hinten auch elektrisch verstellbar. Wir sprachen über Klimaanlage, Klimaautomatik, automatische Antenne ist natürlich, gab es im Vorgänger schon, nichts Besonderes.
Natürlich gab es auch sowas wie einen Kühlschrank.
Ganz, ganz selten, genau. Kühlschrank oder Kühlbox hieß es aber, glaube ich, im Kofferraum. Hat dann sogar einen eigenen Kofferraumbodenbelag mit Sonderausschnitt und so. Hat aber sehr viel Kofferraumvolumen weggenommen. Das gab es auf jeden Fall, genau.
Und dann gab es für Holzfetischisten wie mich, gab es noch die mittigen Ablageboxen mit Rollo, die gab es für vorne zwischen den Sitzen, da wo normalerweise nur so ein offenes Fach
Ablagefach
war. Wenn man da noch Holz haben wollte, konnte man sich diese Box dazu bestellen. Die kam übrigens auch, wenn man Beifahrer-Airbag geordert hat, kam die serienmäßig dazu,
weil
man
dann eben das
Handschuhfach verloren hat.
Genau.
Gab es aber auch für die hinteren Sitze, wenn man eine Coupé-Sitzanlage hatte, konnte man dazwischen noch auch noch mal so eine Rollo-Box haben.
Wie so eine Brotdose eigentlich, mit so einem geschlitzten, schönen Holz.
Richtig,
aber aus einem Stück, das sieht man dann, also sehr, sehr hochwertig.
Ganz toll gemacht.
Ja.
Und wer es ganz übertrieben treiben wollte mit Holz, das sieht man oft in Schweizer Fahrzeugen, ist, wenn man eine Standheizung geordert hat, dann wurde das Bedienteil für die Standheizung unter dem Aschenbecher zwischen den beiden Schaltern für die Sitzheizung montiert und dann wurde das auch mit Holz verblendet. Da hat man dann dieses kleine Ablagefach verloren, aber dafür hatte man dann da auch noch Holz.
Ja, genau.
Dann war wirklich alles verholzt.
Also es gab einfach unglaublich viele Sachen. Ein Unikum oder ein witziger Fakt ist auch noch, in dieser allerersten Preisliste zu IAA von 1979 stand eine Sonderausstattung, eine mechanische Lenksäulenverstellung, lieferbar ab Ende 1980. Wie wir heute alle wissen, gab es das nicht. Die Lenksäulenverstellung gab es elektrisch ab Modellpflege. Vorher gab es das nicht. Stand in der Preisliste witzigerweise drin.
Aber man muss dazu auch sagen, die war rudimentär. Ne? Man konnte die Lenksäule also das Lenkrad ein bisschen vor und ein bisschen zurückstellen, das war ja alles. Ne? Man konnte alles nicht in der Höhe verstellen oder ja, so, das gab es nicht.
Das gab es alles noch nicht. Mhm. Muss ich aber auch sagen, ich habe die in meinem Auto nachgerüstet, weil einfach die plötzlich mal günstig gebraucht vor mir gelegen hat und das, wenn man sich da reinfuchst, auch gar nicht mehr so aufwendig war. Es kann schon sein, dass so 1 Zentimeter oder 2 Zentimeter durchaus noch ein bisschen, je nachdem, bequemeres Sitzen ermöglichen. Nur man darf jetzt auch nicht sagen, klar, der Wagen war sehr, sehr spartanisch ausgestattet, aber er brachte halt auch Sachen mit, die hatte kein Auto bzw. kein Mercedes zuvor. Also der 126er kam vom Start weg serienmäßig mit einer sogenannten Heizmatic, also einer serienmäßigen elektronisch gesteuerten, wasserseitig geregelten Heizanlage, die in der Lage war, von 16 bis 32 Grad eingestellt, konstant die Kabinenluft für 2 Seiten getrennt einzuregeln. Das hatte kein Auto. Der hatte erst serienmäßig in der Instrumententafel, später vorne in der Dacheinheit, oben beim Schiebedachschalter, einen Sensor, der über ein Rohr, quasi ursprünglich war das so eine Venturi-Rohr, was er von der Klimaanlage da ein bisschen die Luft gezogen hat. Später war ein kleiner, so ein Papstlüfter, hat immer ein bisschen Luft gezogen, dass am Sensor oben immer Luft vorbeigezogen ist und hat dadurch die Klimaanlage geregelt und auch die Heizanlage und auch später die Klimaanlage. Also der Wagen hat einen dermaßenen Innenraum, Luft- oder Temperaturkomfort, das ist Wahnsinn. Das hat auch der BMW 7 ab 1987 nicht so gut hinbekommen. Mhm. Da ist der 126er ganz, ganz weit vorne gewesen. Dann eine ziemlich zugfreie Lüftung innen drin, weil ich persönlich bin auch sehr, sehr empfindlich in Sachen Zugluft. Das mag ich nicht so wirklich. Und der Wagen ist auch heute noch da unglaublich gut. Dann serienmäßig elektronischer Tachometer. Ist jetzt vielleicht nicht so besonders, nur Geräuschkomfort. Du hast nämlich keine Tachowelle mehr, keine Geräusche durch diesen Tachowellenantrieb und auch keine zitternde Anzeige mehr. Ja, neben dem elektronischen Tachometer hast du auch eine elektronische Öldruckanzeige, auch was ganz Besonderes, denn zum Beispiel der 123er hatte noch ein Ölsteigrohr, was in das Kombi-Instrument ging. Mhm. Und das hat teilweise so eher eine Service-Geschichte, wenn dann der Mechaniker das Kombi-Instrument ausgebaut hat und wieder eingebaut hat. Und es war vielleicht der Stift, also der Auszubildende, hat dieses Röhrchen vergessen. Da gab es wirklich durchaus gibt's Fälle, wo dann Kunden den Wagen gestartet haben und plötzlich das ganze Hosen- und Schuhwerk voll Motoröl war, weil das da schön reingespritzt und reingesprudelt kam vom Motor in den Innenraum.
Also danke, dass du mich dran erinnerst. Das ist mir beim 6.3er selber mal passiert. Wenn man da selber dran rumfummelt, dann vergisst man das natürlich. Und dann kommt da so ein fingerdicker Strahlöl
raus. Wie der Auszubildende in der Werkstatt von Mercedes. Also so Sachen hatte man gemacht. Dann das weltweit erste Auto mit einem sogenannten Aggregateraum im Motorraum abgetrennt. Einerseits Geräuschthema, andererseits auch Thermothema. Weil zum Beispiel die Batterie durch diesen Aggregateraum gab es 35% weniger Aufheizung für diese Aggregate, sprich für den Sicherungskasten, den Bremskraftverstärker, die Batterie und andere wichtige Steuergeräte. Dann war das der allererste Wagen, der die gesamte Elektronik, Relais, Sicherungen und alles Mögliche fahrerseitig in einer schönen, gut erreichbaren Box untergebracht hat. Also wahnsinnig kunden- und wartungsfreundlich. Mhm.
Wenn wir über Sonderausstattung sprechen, müssen wir natürlich auch über ein Feature sprechen, das es schon beim 116er gab und dann auch beim 126er in den Langversionen. Das ist die hydropneumatische Federung.
Genau, oder auch Daimler mag immer Abkürzungen, HPF, das hydropneumatische Fahrwerk oder die hydropneumatische Federung, die im 6.9er serienmäßig war. Meiner Erinnerung nach steht im 6.9er Prospekt oder 6.9, 6,9, nicht, dass wir hier gesagt bekommen, wir reden immer so schludrig vom 6.9er. Ja. Da stand, glaube ich, drin Patent Citroën oder Nachpatent Citroën, weil Citroën hatte in der DS dieses hydropneumatische Fahrwerk, also quasi ein ölgedämpftes, selbsttragendes Fahrwerk entwickelt. Das heißt, ohne Öldruck liegt der Wagen auf dem Boden, Öldruck kommt durch eine Pumpe und dann fährst du ohne Schraubenfedern, nur auf Öl gedämpft mit kleinen Stickstoffkugeln. Also es gibt runde Kugeln, die nennen sich bei Mercedes-Fachleuten Bulleneier, weil die sehen halt so ein bisschen so aus. Ne? Und die haben innen drin Stickstoff und eine Gummimembran und auf der anderen Seite ist Öldruck. Und dadurch hast du quasi eine Federung, die einerseits immer niveauregulierungsmäßig, der Wagen bleibt immer in der Ebene, senkt sich hinten nicht ab, auch bei Vollbeladung, hat dadurch viel mehr Federwege und du kannst ihn anheben für Schlechtwegstrecken und hast eine schöne, komfortable Federung. So, diese HPF war serienmäßig im 6.9er, wurde dann im 126er plötzlich auch wieder demokratisiert. Der 380 SEL, also immer nur Langversionen, und der 500 SEL, auch immer nur V8-Typen, konnten dieses Fahrwerk dann kaufen. Und ab der Modellpflege, das ist das ganz Besondere, man hat das Fahrwerk auch noch weiterentwickelt, gab es dann eine Ergänzung, nämlich einen Sportschalter einerseits. Es gab einen kleinen Stoßdämpferschalter für das Sportprogramm und es gab einen Quecksilber-Querbeschleunigungssensor, der automatisch bei starken Fahrmanövern, sagen wir mal Schock ausweichen, sofort die harte Federung angespielt hat, als Sicherheitsmerkmal. Und es gab dann ab der Modellpflege auch noch die Niveauabsenkung, dass der Wagen, ich meine, es war bei ungefähr 100 oder 120 km/h, hat sich der Wagen abgesenkt. Mhm. Und die hydromatische Federung hat zum Beispiel für einen 500 SEL 1979 2.900 D-Mark gekostet. Also unfassbar teuer. Nicht so teuer wie eine Klimaanlage, witzigerweise, aber fast so teuer wie die Klimaanlage. Das war schon wirklich Wahnsinn. Und man muss noch etwas ganz Wichtiges dazu sagen, Forschung mit dem 126er in dem gleichen Zusammenpunkt. Denn es gab eine Federung, die auf dieser HPF aufbaute. Und Mercedes hat mehrfach erwähnt, immer witzige Namen gehabt. Die hieß großgeschrieben Actacon. Aktive Aufbaukontrolle. Mhm. Weil Mercedes oder Daimler-Benz hat in den 80er Jahren schon rumgeforscht, beziehungsweise die ersten Skizzen gab es sogar Ende der 70er Jahre, diese aktive Aufbaukontrolle hatte das, den Sinn, dass quasi der Wagen sich bei Kurvenfahrt nicht mehr neigte. Mhm. Und es gibt Bilder von einem 126er.
Eigentlich wie das ABC-Fahrwerk dann später.
Ist, ne? Der Vorläufer vom, ja, ABC-Fahrwerk, ja, korrekt. Mhm. Genau. Mhm. Der neigt sich dann nicht mehr, mhm, beim Vollbremsen nickt er nicht vorne runter, beim Vollgas geben bricht er nicht hinten auf den Boden ein. Und das alles wurde im 126er schon gemacht. Dann gab es noch so andere Geschichten, wie zum Beispiel, das hat der Vorgänger auch schon eingeführt, der 126er hat es zum Gipfel gebracht, das kennt man heute nicht mehr, schmutzfreier Einstieg. Du kannst mit einer weißen Hose oder beigen Hose in deinem total verdreckten 126er aussteigen und machst dir nicht das Hosenbein schmutzig, weil einerseits die Schwellerverkleidung tiefer drin liegt, aber auch dieses Sakko-Brett, wie du es genannt hast, ein bisschen den Türeinstieg umkapselt. Das heißt, außen wird alles schmutzig, aber der Türeinstiegsbereich bleibt komplett sauber. Und gerade Schmutzfreihaltung, wir sprachen hier über Aerodynamik. Aerodynamik und Schmutzfreihaltung sind so Sachen, die kontraproduktiv sind. Weil entweder will ich windschlüpfig sein oder ich will irgendwelche Profilbleche haben, die Sachen machen. Zum Beispiel der 116er hat das eingeführt, dass wenn du bei Regenfahrt fährst und fährst über eine gewisse Geschwindigkeit, sagen wir über 100, werden deine Seitenscheiben nicht nass. Der Wind kommt da nicht hin und das Wischwasser wird durch Kanäle oben aufs Dach abgeleitet und weg. Die Seitenscheiben werden nicht schmutzig. Und das hat der 126er noch weiter gegipfelt und es gab immer auch schon die Schmutzwasserumführung der Heckscheibe. Mhm. Das heißt, du fährst mit deinem Auto los und fährst nie unter 100, dann kannst du, und der Regen setzt plötzlich ein und du hältst nie an, dann ist deine Heckscheibe komplett trocken, auch nach 200 Kilometern. Das haben heutige Autos alles nicht mehr. Und das hat der Wagen einfach zum Gipfel getrieben. Wir hatten gerade Wischwasser. Also eigentlich hat der 901-911 Porsche so ein bisschen diese parallel geführten Scheibenwischer eingeführt. Das liegt daran, weil es gab damals nicht diese Technik und nicht dieses Know-how. Bei hohen Geschwindigkeiten hebten früher Wischerblätter ab. Es gab Autos, Italiener oder auch BMWs, bei 160 konnte man nicht mehr wischen. Richtig, weil, ja, teilweise flatterten die oder, mhm, wischten nur noch halb. Also hat man die parallel, heißt in den Windstrom gelegt. Der 116er hat das dann nochmal, oder 107er, nochmal professionalisiert. Die lagen dann schön gefaltet auf der Beifahrer- oder Fahrerseite und wischten parallel und waren deswegen eigentlich auch vollgeschwindigkeitstauglich. Beim 126er hat man so ein bisschen, eigentlich aus ästhetischen Gründen, die versteckt. Der 126er ist eines der wenigen Autos, der hat keinen sichtbaren Scheibenwischer. Weil die liegen so ein bisschen unter der Motorhaube in diesem kleinen Fach auf der Beifahrerseite und wischen dann über die Scheibe rüber. Haben auch wahnsinnige, ich meine, es waren 77% Wischfläche. was damals durchaus was ganz, ganz Besonderes war, weil das gab es eigentlich so nicht. Man hat erst später mit dem Zappel-Philipp kam man auf 90%.
Beim W124.
Genau, Zappel-Philipp ist jetzt mehr so ein bisschen die Umgangssprache der Kunden. Also er heißt eigentlich Einarmwischer.
Mit so einer speziellen Kinematik, die dafür gesorgt hat, dass der immer die Ecken ausgewischt hat. Ne? Sieht sehr seltsam aus, wenn der läuft.
Das
gibt's funktioniert sehr gut.
Ja, gibt in den Prospekten da so ein ganz tolles Bild, wie man sieht, welche Wellen der schlägt. Hat man übrigens auch witzigerweise wieder 6 Jahre entwickelt. Also irgendwie ist so 6 Jahre war so eine Daimler-Zeit für gewisse Innovationen. Reiserechner, die S-Klasse, der Wischer.
Das naja, ist also, und immer wenn man dann sich über die Preise beschwert, muss man natürlich sagen, mit dem Preis, den man da zahlt für so ein hochwertiges Automobil, bezahlt man natürlich dann auch solche Entwicklungszeiten. Ne?
Absolut.
Das bezahlt man dann damit.
Absolut. Ganz spannend ist bei den Wischern, die lagen ja vor dem Beifahrer quasi abgelegt bei Linkslenkerfahrzeugen. Und man hat dann, obwohl man sehr viel entwickelt hat, wir hatten es vorher angesprochen, 3 Millionen Testkilometer, sagt Daimler-Benz. Anscheinend hat man aber zu wenig im Winter getestet, denn irgendwie gab es dann doch Probleme, dass dort Schnee sich abgelagert hat und dort liegen blieb. Und so hat Mercedes, wir hatten auch das Thema schon häufiger mit kontinuierlicher Weiterentwicklung, kurz bevor der SEC eingeführt wurde, hat man einen sogenannten Flächenwärmetauscher erfunden, der unter der Scheibe, quasi dem Ablagebereich von den Scheibenwischern, automatisch beheizt. Und der Witz ist der, da läuft dann Kühlwasser durch ein Wärmetauscherblech und das hat ein Bimetallstückchen, was dann irgendwie unter 4 Grad bis 15 Grad plus das quasi mitsteuert. Und dann wird diese Fläche beheizt automatisch.
Und das Waschwasser ist beheizt.
Das allerdings erst ab der zweiten Serie und auch ursprünglich, bei der S-Klasse war es serienmäßig, stimmt. Mit einem Tauchsieder, beheizte Scheibenwaschdüsen, Tauchsieder, beheizte Scheibenwaschwasser. Und da habe ich auch früher immer schon gesagt, und Mercedes hat das selber auch so ein bisschen umgangssprachlich gesagt, die gute Hausfrau wischt ja auch nicht mit kaltem Wasser den Boden. Weil das Argument war, was soll das? Und der Witz ist der, im Winter löst du halt diese Schmutzpartikel besser ab und im Sommer die ganzen Insekten werden mit warmem Wasser auch besser abgewischt. Und das Wasser ist, meine ich, immer so 40, 45 Grad warm. Also es ist nicht kochend heiß, aber durchaus deutlich wärmer, als was so draußen abgeht. Und das sind halt so Sachen, die könnte man heute zusammenfassen unter dem Begriff Konditionssicherheit. Und die kannst du, teilweise sind die heute nicht mehr vorhanden und die konntest du früher auch nirgendwo anders kaufen als in einer S-Klasse.
Ja, das ist schon echtes Stück schwäbische Ingenieurskunst.
Absolut, das ist sehr, sehr beeindruckend. Und wir sprachen ja über die Stoßfänger, da fällt mir jetzt gerade noch ein, dass weil die Serie hat sich immer weiterentwickelt und man hat irgendwie ab Ende 1988 oder Ende 89 hat man die vordere Stoßstange, den Grund kenne ich nicht, ob das Versicherungsgründe waren, ich persönlich glaube, das ist so ein bisschen auch wieder der 7er BMW schuld, dann hat man Stoßdämpfer verbaut, auch bei Europa-Versionen und dann halten die vorne bis 5 km/h aus und wippen quasi rein und gehen wieder raus. Und das hat BMW nämlich erfunden mit dem E32 und E34. Also BMW war da sehr, sehr weit vorne und Daimler war dann plötzlich in der Situation, sie waren die Follower und nicht die First Mover. Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen was über die Sicherheit sagen.
Wir waren schon so ein paar Mal dabei. Wir haben über die Airbags gesprochen, wir haben über das ASR gesprochen. Wir haben
Crash hast du erwähnt.
Über den Offset-Crash schon ausführlich gesprochen.
Aber da gab es natürlich noch viel mehr. Also, er hat auch vorne der Querträger unten unterhalb der Stoßstange, der ist erstmals so stabil und elastisch ausgelegt, durch den Offset-Crash wird die Beifahrerseite mit deformiert und zieht quasi rüber, weil das auch Energie aufnimmt. Weil es geht ja dann darum, dass du Energie entwendest. Bei der 116er wurde intern auch gecrashed im Offset-Crash, hatte das allerdings nicht. Man hätte dort auch den Unfall sicherlich überleben können, aber nicht so gut die Energie weggenommen, sprich die Körperbelastung. Darum geht es ja. Es geht ja nicht nur darum, dass der Innenraum heil bleibt, sondern du musst ja auf diesem, sagen wir mal, halben Meter mit 50, 60 km/h musst du ja so viel Energie abbauen, dass du als Insasse, du wirst natürlich trotzdem nach vorne geschleudert, aber umso weniger Energie übrig geblieben ist, umso weniger schlägst du gegen das Lenkrad. Und natürlich war das immer ein Problem, weswegen ja der Airbag erfunden wurde.
Ja.
Weil der Airbag ist ja nicht weich. Es gibt ja viele Menschen, die denken, das ist ein weiches Kissen. Das wurde früher auch erzählt. der Airbag ist stahlhart, weil du als, sagen wir mal, 80 Kilo Mensch wiegst fast eine Tonne, wenn du mit 50 in eine Wand fährst. Mhm. Deswegen bist du ja tot, wenn du aus dem Haus springst, auf den Boden knallst. Und nichts anderes ist das, ich glaube, aus 10 Meter Höhe entspricht das ungefähr 50 km/h, meine ich mal irgendwo gelesen zu haben. Und deswegen ist der Airbag halt super hart, aber der macht halt großflächig über das ganze Gesicht, Oberkörper, Schultern, nimmt der deine Energie auf und lässt dann kontrolliert die Luft hinten raus. Und das alles in unter einer halben Minute. Oder, einer halben Sekunde. Unfassbar. Und das ergänzend kommen noch so ganz Kleinigkeiten, wie aus der realen Unfallforschung. Der 126er war das erste Auto, das sieht man, wenn man jetzt den Wagen vor sich hätte. Und du machst die Fahrertür auf und dann hat die hintere Tür eine kleine Crashfuge. Also das Blech ist so minimal umformt, damit, wenn der Wagen stark zusammengestaucht wird, nicht die Vordertürblechkante mit der hinteren verkeilt und du dann die Tür nicht mehr aufbekommst. Mhm. Weil das war beim harten 116er häufig der Fall, dass zwar alles gut war, aber die Deformation war doch so heftig, du hast dann die Fahrertür nicht aufbekommen, trotz des guten Türgriffs. Stichwort Türgriff, auch ganz spannend. Da gab es damals einen Massenausgleich. Das heißt, der Türgriff hat wirklich innen drin ein kleines Kontergewicht. Das heißt, wenn jetzt der Wagen schleudert in eine Waldgruppe und knallt dagegen Bäume oder es fährt seitlich einer ins Auto oder der Wagen überschlägt sich, dann kann durch die Massenträgheit der Türgriff nicht automatisch nach außen gezogen werden und entriegelt die Tür, weil die Massenträgheit, das Gewicht klappt quasi gegen die Außentürhaut und zieht den Türgriff nach innen. Den Außentürgriff. Das heißt, die Tür kann niemals aufgehen. Das wohlgemerkt haben heutige Autos alle nicht mehr. Das heißt, ein 126er wird auch, wenn du den mit 200 überschlagen lassen würdest, kann es sein, das überlebst du nicht, aber die Tür wird nie aufgehen. Also durch diese Fliehkraft. Mhm. So weit haben die Ingenieure damals wirklich gedacht. Mhm. Und das sind ja Dinge, die kannst du ja nicht bestellen, nicht kaufen. Die hast du quasi mitgekauft, weil du ein Daimler-Benz-Produkt erworben hast. Sagenhaft. Dann auch so Sachen, erster Wagen mit Gurthöhenverstellung. Du konntest plötzlich für die kleine Ehefrau und den großen Manager den Gurt vorne dreifach verstellen und das serienmäßig, weil dieser Gurtlaufpunkt über die Schulter ist ja auch sehr wichtig, dass du dir den Hals nicht abschnürst oder der nicht runterrutscht seitlich über die Schulter. Das hat damals Mercedes eingeführt erstmals. Dann die Windschutzscheibe, die wurde natürlich beim 107er, der haben wir auch schon mehrfach zitiert, erstmals eingeklebt. Ich glaube wirklich sogar erstmals bei allen Autos war das der 107er. Und die erste Limousine der Welt war der 126er, der die Frontscheibe eingeklebt bekommen hat. Als Karosserieverstärkung und natürlich auch, ging ich ans wichtige Punkt, wenn du eine Kollision hast, gab es vorher bei den in Gummi- und Chromleisten gelagerten Scheiben, die sprangen gerne raus.
Heißt, der Porsche 914 hatte es auch schon.
Auch verklebt? Mhm. Okay. Aber das ist wirklich, das war damals ein Novum auf jeden Fall. Mhm. Das war nicht so üblich. Mhm. Und der Vorteil ist ja gleichzeitig, du brauchst dann keine Dichtungen mehr. Diese Gummiwülste.
Ja. Das damals ist noch ganz üblich, ne, bei Mercedes, diese dicken Wülste.
Ja. Und da gibt es auch Videos von der Produktion vom 116er. Da waren zwei Leute beschäftigt, oder drei sogar. Zwei legen die Scheibe mit Dichtung ein. Und innen sitzt einer, der zieht an einer Schnur, während außen einer gegen die Scheibe gegentrommelt, dass die sich setzt in die Karosserie. Mhm.
Also leider haben sie es hinten nicht gemacht.
Ja.
Berühmter Schwachpunkt am W126, die Heckscheibe, wo speziell auch beim Coupé, ich glaube bei der Limousine, dadurch, dass die Heckscheibe ein bisschen steiler steht, ist es nicht so schlimm, aber beim Coupé sammelt sich gern Regenwasser unten am Rand von der Scheibe und wenn man dann ein älteres Auto hat, wo eine die Verdrost. Dichtung nicht mehr so richtig frisch ist,
genau.
Dann sickert das da rein und dann, dann vergammelt er von innen, ohne dass man es richtig merkt.
Genau. Der 126er hatte eigentlich fast immer, nur in der ersten Serie war das, glaube ich, relativ selten, weil es gab es nur bei Klarglas. Das ist auch eine Sonderausstattung. Mercedes war so verrückt, du musstest Colorglas. Jetzt darf man nicht an getönte dunkle Scheiben denken oder so, aber einfach nur leicht grün getönt, also sprich minimaler UV-Filter, wärmedämmend hieß das. Mhm. Da hattest du ein Verbundglas-Heckscheibe. Und das kopierte die, glaube ich, serienmäßig. Durch die größere Scheibe und das noch steilere und das eben austrocknende Dichtung ist da später Wasser, hat es ja gestanden. Du erkennst es sehr gut, wenn die Heckscheibenränder leicht weißlich werden, milchig. Genau. Dann merkst du, dass da viel Feuchtigkeit in dieser Folie war. Und dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass da leider unten drunter ziemlich viel Rost ist.
Oder du öffnest den Kofferraum, guckst unten durch diese Erleichterungslöcher hinein und dann siehst du meistens schon die Misere.
Guckst dann wieder hoch und hast ein kreideweißes Gesicht, weil dein wunderschöner Traumwagen, den du gleich kaufen wolltest, eigentlich da hinten ein ziemliches Problem hat.
Ja. Ich habe das damals durchgemacht. Ich habe das dann in die Werkstatt gegeben und habe das alles beheben lassen. Das war fürchterlich teuer.
Ja, das glaube ich. Das wird auf jeden Fall gehoben vierstellig gewesen sein.
Ja.
Genau. Und das auch schon vor ein paar Jahren, ne?
Vor sehr vielen Jahren.
Ja, so, das kannst du dir also vorstellen. Ich glaube, meiner Kenntnis nach gibt es diese Reparaturbleche gar nicht mehr so unbedingt. Plus, du musst wirkliche Künstler haben, die dir da helfen können. Weil eigentlich ist das fast ein Fall für ein Richtbankkorsett. Weil du nimmst ja ein tragendes Stück Blech eigentlich da hinten raus. Und ob das dann wieder alles so Spaltmaß, ne? Das ist schon gar nicht, also schon ein durchaus harter Eingriff für das Auto.
Jetzt haben wir das total super geschafft, zum Thema Gebrauchtwagenberatung noch überzugehen. Das ist eigentlich super.
Eigentlich können wir doch, genau, wir können doch über Gebrauchtwagenberatung reden. Also wir sprachen vorhin ja mal im Podcast über die Lochkarte quasi am Schlossträger.
Richtig.
Es gibt aber immer auch, und wenn das fehlt, ist es einerseits ärgerlich, andererseits ist auch die Frage, warum fehlt das bei einem gut Historienfahrzeug, das Serviceheft. Ich glaube, das ist wirklich eher so ein Mythos. In meinen Augen muss das nicht durchgestempelt sein. Es ist wichtiger, dass man sieht, dass der Zweit- oder Drittbesitzer belegen kann, ich habe die Teile gekauft, da wurde das gemacht oder ich habe selber dies und jenes gemacht, weil wir reden über sehr alte Autos.
Ja.
Also mein Auto ist auch schon ganz lange nicht mehr Scheckheft gepflegt, aber ich pflege den halt selber und man kann ja auch mit Fotos beweisen, was man gemacht hat oder eben die Teile, die man gekauft hat. Allerdings ist in dem Serviceheft immer hinten eine blaue Datenkarte eingeklebt, die auf Nadeldruckern im Daimler-Benz-Werk gedruckt haben. Fahrgestellnummer, Auftragsnummer, Schichtnummer, Produktionsnummer, Bandnummer und ganz viele Sonderausstattungscodes stehen da drauf. Und dann sieht man auch nochmal, hat der Wagen eigentlich diese Farbe gehabt? Zum Beispiel, ist der Wagen wirklich ein 420er oder ein 500er? Und. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Beleg so ein bisschen. Gerade bei Fahrzeugen, die aus Japan vielleicht kommen. Weil ich persönlich muss sagen, ich habe keinen Nachteil mit einem japanischen Auto. Also ich kenne selber Freunde, die hatten sich mal vor längerem dann einen 300 SE aus Japan gekauft. Ultra besondere Farbgebung. Der hat 50.000 gelaufen. Das kann man natürlich sagen, der hat sehr viel im Leerlauf gedreht und sehr viel Hitze vorne gehabt.
Stand in Tokio im Stau.
Genau. Aber Karosseriesteifigkeit ist bei diesen Autos natürlich wirklich ein Thema. So ein 126er nach 300.000 Kilometern ist schon ziemlich ausgenudelt in der Karosserie. Das merkt man, wenn man jetzt bei jedem Auto eigentlich, wenn du im Auto sitzt und hast deine Hand ausgestreckt und drückst die oben zwischen Türkante und Dachrahmen und fährst dann über Straßen und du merkst, dass so die Tür ein bisschen arbeitet, dann weißt du, dass die Karosserie schon ein bisschen weicher ist. Oder, das kann man auch nicht vermeiden, das macht mein Auto auch, du stehst auf dem Bordstein und fährst ganz langsam wieder runter und es ist vielleicht ein bisschen wärmer draußen, dann hörst du definitiv ein bisschen die Schiebedachdichtung. Das macht dann 2-3 Geräusche, weil einfach das Auto sich verwindet. Mhm. Oder du willst einen Radwechsel machen, auch beim kurzen SE, und möchtest dann die Tür öffnen und du merkst, dass wirklich die Tür, die geht zu, keine Frage, ist ja kein Jaguar. Aber du merkst, da hat sich das Ganze einen Millimeter schon gesetzt. Der verzieht sich. Und das hast du bei so japanischen Autos, die eben 50.000 und nie Höchstgeschwindigkeit gefahren sind. Die sind so stabil. Wahnsinn. Also ich würde das per se jetzt nicht als negativ ansehen, ganz im Gegenteil. Aber die haben halt andere Schäden. Also so ein Auto würde ich auch nicht dann sofort über die Autobahn treiben, weil dann kann sowas kaputt gehen. Betrifft amerikanische Autos genauso. Allerdings sind Amerikaner eigentlich immer Vollausstattung, immer, haben aber auch sehr häufig UV-Schäden. Und es gibt wirklich heute nur noch schöne Autos in den USA. Es gibt bei Instagram oder Facebook so ein paar Leute, die irgendwie, ja, ich würde sie Jäger nennen, die haben halt ein Netzwerk und die jagen in den ganzen USA, bei Porsche, BMW, Mercedes gibt es das, die jagen nach so Autos, die seit vielen Jahren in Garagen stehen. Und da tauchen heute noch 107er aus den späten 80ern, 129er mittlerweile, 126er auf, die haben 50.000 Meilen, die haben, weil die auch aus dann, keine Ahnung, Kalifornien kommen, nie Salz gesehen, die sind dann eisgestrahlt, also Trockeneis. Und dann machen die Fotos von unten drunter. Und du siehst heute noch an diesen Bremsschutzblechen die gelben Farbstriche aus dem Werk. Mhm. Solche Autos kriegst du in ganz Europa nicht. Mhm. Gibt es nicht mehr. Mhm. Eine Zeit lang gab es sehr schöne Schweizer Autos, wahnsinnig gute Ausstattung, tolle Farbkombinationen, weil in Deutschland waren die halt schon alle eher dunkelblau, blau-schwarz, grau-metallic, das war es fast schon. Ein bisschen grün, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen blau, aber so besondere Farben gab es eigentlich nicht.
Aber der Schweizer Markt ist leider auch leer, Beobachtung.
Das ist meine Beobachtung auch.
Einfach vorbei.
Das ist auf jeden Fall, ich habe ja gesagt, ich habe mein Auto ein bisschen umgerüstet oder Sachen nachgerüstet. Und das ist alles so auch schon über 10 Jahre her. Damals gab es dann häufiger noch so Coupés und 560er SELs aus der Schweiz mit schöner Ausstattung, erste, zweite Hand. Das ist alles vorbei. Weil das ist einfach, ja, das ist halt auch so ein bisschen so die Erben. Situation, wenn Leute sowas dann gerne aufgehoben haben oder eben nicht. In den USA gibt es halt Leute, die sind dann heute 80, die haben den Wagen damals vor 30 Jahren gekauft, fahren seit 10 Jahren nicht mehr und die stehen dann in der Garage rum. Und jetzt kommen halt Leute und die holen diese Autos raus und du traust deinen Augen nicht. Also wenn man das Geld ausgeben kann und möchte, du redest dann mit Sicherheit über 50.000 US-Dollar heute, kannst du dir ein Auto kaufen, fast wie so ein Bandabgänger. Das ist eine Zeitkapsel. Dann hast du ein Auto.
Du musst es nur natürlich dann rückrüsten, ne? Weil du hast dann US-Stoßfänger und so.
Du
hast
ja, umrüsten musst du ihn, glaube ich, gar nicht.
Du musst ihn nicht, aus ästhetischen Gründen wäre das vielleicht teilweise
zu empfehlen. Du hast andere Scheinwerfer vorne, du hast diese dickeren Stoßfänger, du hast innen drin einen Meilentacho, der aber auch eine Kilometerskala hat. Du hast Knieschutz unter den Armaturentafeln, so dickere. Ja. Also du hast durchaus einige Unterschiede. Ganz dramatisch wird es jetzt, wenn man immer sagt, ich brauche das Dickste, also den 560er. Den kann man eigentlich nur in Europa kaufen, weil sowohl der Japaner als auch der amerikanische 560er, auch die 500er übrigens, verfügen meiner Kenntnis nach nicht über diese Spezialhinterachse, weil die V8-Modelle hatten immer, das kommt vom 116er, ein Anti-Dive-System, quasi eine Anfahrmomentabstützung. Das heißt, der 500er fährt an mit sehr starkem Gaspedalstellung, knickt hinten ein und wird automatisch wieder kinematisch hochgedrückt, dass er nicht so stark einbricht. Wenn ich meinen 300 SE wirklich mal komplett durchtreten würde, der ist wie ein Speedboot, der knallt hinten runter und schießt mit hochgerüstetem Bug und jagt davon. Also sieht toll aus, ist super, ist aber schlecht für Scheinwerfer, ist für Komfort innen drin, gerade für hinten sitzende eher nicht so ein tolles Gefühl. Die denken, oh, was passiert denn hier jetzt? Ist nicht ganz so luxury-like. Das haben die amerikanischen, japanischen Autos nicht. Dann gerade wieder 560er. Die Autos in Amerika haben alle keine, also wir reden von zweiter Serie, die haben keine 7x15 Zoll Felgen, sondern immer 6,5x15. Das heißt, das ist für die Normalmodelle jetzt kein Problem, weil die haben alle 205, 65, 15. Der 560er hatte ja aber 215, 65, 15 Bereifung. In den USA nicht. Und die dürfen auch nicht auf diese schmale Felge montiert werden, weil da ist bei 205er Bereifung Schicht. Dementsprechend haben die auch nicht ein ganz wichtiges Merkmal, nämlich die vorderen Kotflügel hatten ja immer ungefähr so 1,5 mm dickeren Radlauf beim 560er wegen der großen Bereifung. Das heißt, ein 560er, ein echter, also deutscher, siehst du, oder europäischer Wagen, siehst du in den dicken Kotflügeln schon, das ist das Topmodell. Das hat ein amerikanisches Modell nicht. Also ist jetzt wirklich nur für komplette Nerds, sage ich jetzt mal. Ich würde durchaus lieber einen Baujahr 90, 91 amerikanischen 500 SEL mit 50.000 Meilen haben wollen, anstatt einen 250.000 europäischen, wo du jetzt nicht so genau weißt, wie wurde der eigentlich behandelt.
Also wobei sie natürlich, ehrlich gesagt, auch bei 200.000 noch lange nicht am Ende sind.
Nein, natürlich
auch nicht bei 300.000.
Wobei, da muss man auch aufpassen. Also da ist wieder witzig, das rächt sich dann so ein bisschen. Der V8 ist natürlich durchaus ein bisschen archaisch irgendwo. Das war schon vor über 10, 15 Jahren das Problem. Die V8 haben alle das Problem, dass die Ventilführungen sich ausleiern, ausschlagen. Und die haben immer so ein leichtes Tickern. Also ein V8 hat immer durchaus Motorgeräusche. Und dann haben die sehr oft das Problem im Alter, dass die beim Anfahren eine leichte blaue Wolke rauswerfen, weil eben durch diese Führung eingetrocknete Ventilschaftdichtungen. Also wenn man es perfekt haben möchte, sollte man wirklich ein durchaus Bankkonto haben, was da mitspielt. Und du brauchst erstmal eine Werkstatt, die das machen kann. Weil zweimal Zylinderköpfe überholen, abdichten, alles einregulieren und, da ist ganz schnell schon bei 10.000 Euro. Und der Wagen gibt es halt vom Wert nicht her. Ne? Also ich sag mal, ein sehr gut gepflegter 560 SEL, ob der jetzt wirklich mehr als 30.000 Euro wert ist als Limousine, ist eine andere Frage. Ne?
Man wird bestimmt einen finden, der noch teurer ist bei Mobile, aber ob es das dann wirklich wert ist?
Der Käuferkreis ist sehr klein, sagen wir dann. Es wird die Leute geben, die auch 40.000 bezahlen dafür, keine Frage. Ich will das Auto nicht schlecht reden. Aber auch ein guter 300 SE. Da gibt es auch Angebote bis 25.000. Ich würde mal sagen, bei maximal 20.000 ist da Ende der Fahnenstange. Und selbst der Käuferkreis ist wahrscheinlich an zwei Händen abzählbar. Also
was aber schön ist für alle, die das gerne haben wollen, ja, das Auto, ist es doch super. Das haben wir auch so ein bisschen der hohen Stückzahl wahrscheinlich zu verdanken.
Es gibt ein gutes Angebot.
Ja.
Und ganz ehrlich, das heißt ja jetzt nicht nur, weil der Käuferkreis überschaubar ist, heißt ja nicht, dass der Wagen nicht beliebt ist. Ganz im Gegenteil, die Leute haben alle schon einen. Also ich selber kann mit Sicherheit von 10 Leuten sprechen im Freundesbekanntenkreis, die alle einen 126er zu Hause haben. Und wir sitzen ja gerade hier bei mir in Hamburg. In Hamburg fährt dieses Auto gerade als Zweitserie mit dem aristokratischen mit 50er, der den sicherlich nicht neu gekauft hat, weil der damals ja auch 20 gewesen wäre, der Mensch. Die fahren heute mit dem Ding durch die Gegend, weil die wollen keinen aktuellen haben. Die wollen ein Auto haben, was so ein bisschen out of range ist, mhm, und trotzdem luxuriös ist und irgendwie ja hanseatisch. Und auch in München, weiß ich, fahren sehr gerne Zweitserien rum von gepflegten Leuten, die locker sich einen neuen Estas und Mercedes kaufen könnten, das aber bewusst nicht möchten. Und ich glaube, das geht mit dem Auto. Weil du hast halt ABS, du hast ein Airbag, du hast auch für den Umweltschutz einen Katalysator drin, du hast durchaus humane Verbräuche, gerade beim 300er. Da musst du dich schon anstrengen, dass der mehr als 13, 14 verbraucht. So ein 500er, 560er. Also es geht spielend mit 16, 17, 18. Aber über 20 geht eigentlich auch nicht.
Nee, ist nicht möglich.
Und wenn du wirklich human fährst und auch Langstrecke fährst, dann liegst du eher bei 14, vielleicht 15.
13,5.
Ja, so. Was definitiv sehr, sehr adäquat ist für das Fahrzeugalter und das Fahrzeug an sich. Weil Reibungsverluste im Triebstrang und so weiter haben die natürlich. Dann haben wir immer nur eine Vierstufenautomatik. Das ist für viele V8-Fahrer immer ein Manko. Mich stört das nicht wirklich. Und BMW hat das früher auch so gehabt. Das ist einfach 80er Jahre. Das waren Drehzahlmotoren. Ein 300er mit Vierstufenautomatik. Du fährst 100 und der dreht schon 3000. Allerdings, das ist ja der Witz, der schaltet bei ungefähr 45 km/h in die letzte Fahrstufe. Und die reicht bis zum Drehzahlbegrenzer. Also das ist Wahnsinn, diese Auslegung dieser Autos. Und das Schöne ist halt, gerade M103, der BMW-artige Sechszylinder, der ist absolut vollgasfest. Ich habe vorhin zitiert diesen Testbericht. Du fährst mit dem Ding 180 bis 200, hängst ständig bei 5000 bis 6000 Umdrehungen, ganz nah am roten Bereich. Das schadet dem Motor aber nicht. Der will das. Und der ist dann keine sogenannte Saufziege, sondern der ist dann einfach irgendwo in seinem Bereich. Mhm. Und so wurden die entwickelt. Mhm. Das kennt man heute nicht mehr, weil heute denkst du, wenn der mehr als 4000 Umdrehungen dreht, dann fliegt der gleich in die Luft auf der Autobahn. Mhm. Nein, der dreht, auch der 560er dreht 6000 Umdrehungen bei Volllast. Das ist heute unbegreifbar. Und ich glaube, da können wir beide nur appellieren, wenn wir Zuhörer haben, die immer mit so einem Gedanken gespielt haben, wenn, dann bitte jetzt. Weil die Baureihe wird dieses Jahr, im September, wird sie 45, generell die Baureihe. Und die zweite Serie wird, wenn ich jetzt schnell genug rechnen kann, 39.
39 Jahre.
39 Jahre zweite Serie, 45 Jahre generell die Baureihe 126. Und wir sehen die Autos definitiv mindestens einmal die Woche im Straßenbild und sie sehen bei weitem nicht so alt aus. Ich würde die Hälfte, würde ich sagen, yo, 25 Jahre ist der Wagen alt, aber nicht 45. Und das ist doch auf jeden Fall ein Ritterschlag, würde ich sagen, für das Design, für die ganzen Ingenieure, für die ganze Marke. Ich glaube, so ähnlich wie für Lufthansa oder für Boeing die 747 so das Ding ist, die fliegt ja heute noch, die kam 1968 raus. Der 126er ist vielleicht so der Mercedes überhaupt. Der so das verkörpert, das Moderne, Technik, aber auch das Altmodische.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
So, das war es jetzt aber wirklich mit dem Mercedes W126 und mit meinem Gast Marc Christiansen, dem wahrscheinlich einzigen Mann in diesem Universum, der 4 Stunden lang über die grandiose S-Klasse der 80er Jahre sprechen kann, ohne dass ihm dabei auch nur ansatzweise die Themen ausgehen. Einen großen Applaus von euch und von mir deshalb an dieser Stelle mal für den lieben Marc. Und vor allem aber meinen ganz herzlichen Dank für seine viele Zeit, die er in diese Folge investiert hat und für sein riesengroßes Engagement rund ums Thema, nicht nur hier im Podcast, sondern auch ganz allgemein und auch auf YouTube. Wie gesagt, die 5,6 Videos von Marc und Johannes, die sind dort auch weiterhin zu sehen. Schaut da unbedingt mal rein, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Bedanken möchte ich mich aber auch bei euch. Bei all denen, die hier dran geblieben sind, beim großen W126-Marathon. Toll, dass ihr bis zu dieser Stelle hier durchgehalten habt. Schnauft jetzt einfach mal ein bisschen durch, gebt euren Ohren mal kurz eine Pause und dann freut euch auch schon auf die nächste Folge von Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, auch nicht mit der ECE-Version. Euer Hans Neubert. Also bei euch, beim großen, wir sprechen über das sehr wichtige Thema Edelholz, über die vielen verschiedenen, wie den Reiserechner und auch die Hydropneumatik.